Yeah, Halleluja! Ja, herzlich willkommen in der Homebase im Herzen von der Stadt Zürich, in dieser Church, wo du nie musst ein Fenster putzen und trotzdem ist Licht da, Halleluja! Weil Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. Lass uns in ein Thema eintauchen, das extrem wichtig ist, aber so zum drüber reden, ich finde es jetzt nicht extrem attraktiv. Es geht um Einheit. Eigentlich wissen wir ja, wir wissen alles schon über Einheit. Einheit ist wirklich einfach zusammen eins sein. Aber wenn wir uns überlegen, dass Jesus Christus die grössten Verheißungen auf die Einheit von seinen Jüngern gelegt hat, dann lohnt es sich nochmal richtig in das hineinzutauchen. Und für das möchte ich beten, dass Gott uns heute als Church eine Vision gibt für Einheit. Dir eine Vision gibt für Einheit, für deinen kleinen Kreis, für deine Familie, für deinen Ehepartner, für deinen vielleicht verlobten Freund, für deine Freunde, Geschwisterte, Powerteam, Haus. Und wenn wir jetzt über Einheit reden, dann nachher macht die Botschaft vor allem dann Sinn, wenn du konkret etwas vor Augen hast. Eine Person, ein Personenkreis. Vielleicht auch gerade die 4 Quadratmeter um dich herum. Wie kannst du mit diesen Menschen, drüllen euch mal ein bisschen um, mit diesen vielen verschiedenen wunderbaren Perlen, wie kannst du wirklich, wirklich, wirklich eins sein mit denen? Ist das überhaupt möglich? Dein schmeckt nach Knobli. Der andere hat Fußschweiß. Der dritte hat viel Parfüm drauf. Wie kannst du mit diesen Perlen wirklich eins sein? Um das geht es. Vater, ich danke dir, ja, dass wir dein Wort bekommen haben, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, was dein Willen ist. Du lässt uns auch nicht im Dunkeln, was Einheit bedeutet und wie wir in die Einheit kommen können. Ich spreche Einheit aus, segne. Segne jede Person, die da ist, die das gehört, online. Sei gesegnet mit Offenbarung und Kraft. Einheit. Amen. Glory, glory. Ja, also heute geht es einfach einmal um die grosse Vision von der Einheit. Wie kannst du eins sein mit deinen Geschwistern? Was schafft Einheit? Und später werden wir dann anschauen, wie können wir eins sein in der Church? Wie können wir als Kirche eins sein? Was sind überhaupt Feinde von der Einheit? Und was begünstigt die Einheit? Es geht heute noch nicht um die 30 bis 40'000. 30 bis 40'000 Denominationen weltweit. 30 bis 40'000 Denominationen. Und jeder ist für sich selber eine Einheit oder auch nicht. Um das geht es jetzt heute gar nicht. Wir fangen mal ganz klein an. Wir starten im Kleinen, wie gesagt, und Einheit, kurz zusammengefasst, göttliche Einheit, ist die beste Form von Gott, manifestiert als in den Jüngern. Also wenn Gott in der absoluten Gotteswirken, in der absoluten Bestform auf dich fällt, auf deine Ehe fällt, auf dein Powerteam, auf dein Haus, auf deine Church fällt, dann erlebst du göttliche Einheit. Und göttliche Einheit hat absolut geniale Attribute. Göttliche Einheit ist in dem Sinn wie ein gutes Klima. Also ich habe jetzt an einen Aprikosenbaum gedacht. Aprikosenbäume brauchen ja ein bisschen warm, nicht zu viel Hagel, nicht zu viel Regen. Es muss immer ein bisschen schön Wetter sein. Und wenn ein Aprikosenbaum im idealen Klima steht, dann bringt er gigante Frucht. Und du musst gar nichts machen. Du sitzt einfach in deinem Garten den ganzen Frühling, Sommer und du machst nichts. Und dein Aprikosenbaum, er macht alles. Respektiv, Gott macht alles. Durch deinen Aprikosenbaum. Amen. Und du siehst, wie er ein Früchte nach dem anderen rausbringt und wie die reifen an der Sonne. Und es ist einfach genial. Und so ist göttliche Einheit. Nur in der göttlichen Einheit unter Jünger kann Gott sein Werk tun. Das ist das Klima, das wir brauchen, im Kleinen, in der Church, in unserem Land, weltweit, damit Gottes Reich wachsen kann. Amen. Und ich möchte euch das anhand der Bibel zeigen, wie dann so eine göttliche Einheit könnte aussehen. Also in der Apostelgeschichte 4,32 heisst es, dass die Jünger ein Herz und eine Seele gewesen sind. Und in dieser Atmosphäre von ein Herz, eine Seele sind sie sogar so weit gegangen, dass niemand einen Mangel gehabt hat. Sie haben alles geteilt. Das ist doch Einheit, das ist doch Liebe, wenn du Sachen anfängst weggeben, wenn du dein Auto anfängst verkaufen, verschenken, deine Kleider anfängst verschenken, dein Haus möglicherweise Leute reinholst, wenn du einfach teilst. Und es war so eine Atmosphäre von der Liebe, von der Einheit, dass an einem Tag 3000 Seelen dazugekommen sind. Und das hat nicht aufgehört. So viele Menschen sind gerettet worden. Hast du letztens auch schon gebetet mit jemandem, das Zweite zusammen, und du hast keinen Zweifel gehabt, dass Gott dein Gebet erhört hat? Wer hat das schon mal gehabt? Letzte Gott? Ja, genau. Dann bist du unter dieser Verheißung gestanden, wo Jesus gesagt hat in Matthäus 18, wo zwei oder drei übereinkommen, in meinem Namen, was sie den Vater bitten wollen, kommen sie über. Also absolut gewaltig, Leute. Ich meine, jetzt, als ich mir wieder Gedanken gemacht habe über einen, habe ich müssen sagen, ich bin geheiratet, wir haben eine Familie. Leute, lasst es uns noch viel, viel mehr nutzen. Wir haben ja die Einheit schon im Haus. Wir haben ja eigentlich die besten Voraussetzungen da. Wir sind 5 Leute, die einander gerne haben, die einander lieben, weil mit dem Herrn unterwegs sind. Also was kannst du bewegen als Familie? Was kannst du bewegen als Ehepaar oder mit Freunden, mit Freundinnen? Was kannst du bewegen im Power-Team, wenn du tatsächlich übereinkommst? Und Jesus hat gesagt, wenn ihr eins seid, so wie ich und der Vater eins bin, und ihr in uns eins seid, dann wird etwas passieren. Wisst ihr was? Die Welt wird erkennen, dass der Vater mich gesendet hat, hat Jesus gesagt. Ich sehe, alles hat mit dieser Einheit zu tun. Einheit ist sowas von wichtig. Und darum wollen wir in das hineintauchen. Ich möchte euch Einheit, göttliche Einheit am Beispiel von der Bibel zeigen, wie man das könnte sich vorstellen. Jetzt bitte eine Folie weitergehen. Oder am Beispiel von der Bibel sieht man, dass Gott Einheit wirkt. Weil die Bibel hat 66 Bücher. Es ist über einen Zeitraum von 1150 Jahren geschrieben worden. Sind über 40 Autoren beteiligt. Zum Beispiel Jesaja ein Prophet, Esra ein Priester, Nehemia ein Mundschenk, ein Steuereintreiber, ein Fischer, ein Zeltmacher, ein Hirt, ein Arzt. Und viele, viele mehr haben an dem Werk geschafft. Es war auf der einen Seite Geschichtsschreibung, es war Prophetie, die einen haben ein Gedicht, ein Psalm, ein Gebet geschrieben, andere haben Ermahnungsbrief geschrieben, andere haben Theologie verfasst. Und das alles auf mindestens 3 verschiedenen Kontinenten. Das Gewaltige ist, dass wenn du die Bibel heute in der Hand hast, mit diesen 66 Büchern, 40 Autoren, 1500 Jahre, 3 Kontinente, es hat einen roten Faden drin. Und stell dir mal vor, du willst heute random 25 Leute bitten, verschiedene Berufskategorien, Kulturen, schreib mir doch bitte mal einen Aufsatz über Gott, 10 Seiten. Okay, 25 Leute, du wirst wahrscheinlich 25 komplett unterschiedliche Antworten bekommen. Aber das Wort Gottes hat einen roten Faden durch. Das bedeutet, das Wort Gottes ist Einheit in der Vielfalt, extrem unterschiedliche Aspekte und gleichzeitig Vielfalt in der Einheit. Und wie ist das passiert? Ganz einfach. 2. Timotheus 3,16, das Mann. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort Gottes ist eine Einheit, weil der Geist Gottes unterschiedliche Menschen inspiriert hat zu einem Gesamtwerk. Und allein 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament haben sich im Leben von Jesus Christus erfüllt. Mathematiker haben es ausgerechnet. Also es gibt da ganz gewaltige Rechnungsbeispiele. Einer hat zum Beispiel gesagt, wenn die ganze Erde mit 10 Meter schwarzen Ameisen füllen, 10 Meter schwarze Ameisen, die ganze Erde, und du hättest eine rote Ameise drin und du würdest einen mit verbundenen Augen tauchen lassen nach der roten Ameise, dann wären bei 78 erfüllten Verheißungen auf Jesus Christus wäre die Wahrscheinlichkeit etwa so gross, dass du die rote Ameise finden würdest. Okay, also ich habe es nicht nachgerechnet, aber es ist wirklich absolut gewaltig. Gott schafft Einheit durch seinen Geist. Halleluja. Einheit wird immer durch Gottes Geist bewirkt. Der Paulus vergleicht die Jünger Jesus mit dem Leib. Also wir werden lieb. Und er sagt, wir haben hier eine Hand, wir haben einen Fuß, wir haben ein Ohr, wir haben eine Nase. Alles ist eins. Und trotzdem ist es unterschiedlich. Aber ich, mein Körper, ich bin eine absolute Einheit. Mein kleiner Finger, der ist genauso, gehört genauso zu mir wie mein rechter Knie. Meine Knie oder mein Schleimbeutel da drin, da, wo niemand sieht. Alles gehört zusammen, alles ist eins. Alles hat ein Ziel und einen Zweck, dass ich funktionieren kann, dass ich leben kann, dass ich euch winken kann, dass ich reden kann, dass ich denken kann, schlussendlich, dass ich Gott anbeten kann. So hat Gott gemeint gedacht. Genau so. Halleluja. Wir können lieb sein, wir können freundlich sein, wir können tolerant sein, wir können sogar nett sein, aber wir können keine Einheit unter Christen bewirken. Das geht nicht. Das ist ein grosser Irrtum. Viele Leute meinen das, besonders auch die ökonomische Bewegung. Sie meinen, wir können Einheit bewirken durch unser Verhalten als Menschen. Ist aber nicht so. Wissen Sie, wer Einheit wirkt im Leib? Der Heilige Geist, der Vater. Nur der Vater kann es machen. Und das werde ich euch zeigen. Und für das gehen wir in Johannes 17. Das ist so die Schlüsselstelle, wenn es um Einheit geht. Es ist spannend, wenn man den Jesus hört und den Paulus hört. Beide reden über Einheit. Und Jesus, wenn Jesus über Einheit redet, dann geht es darum, dass wir in ihm sind und er in uns. Am Beispiel vom Weinstock. Es geht aber auch darum, dass wir den Willen von Jesus tun. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. So sind wir eins. Und wenn beim Paulus, wenn der Paulus über Einheit redet, dann sieht er mehr gemeint, oder? Dann sieht er mehr das Praktische. Wie können wir jetzt da, wir, die Gruppe, wie können wir tatsächlich eins sein, damit wir in die Verheißungen von Jesus hineinkommen? Aber lass uns Johannes 17 lesen. Achtung. Die Einheit, die Jesus davor redet, die lässt keinen Raum für romantische Einheitsträume. Dass alle Kirchen in einer Stadt könnten eins sein könnten, wenn wir doch nur zusammen einen Gottesdienst feiern würden. Es kann helfen. Ganz sicher ist das ein erster Schritt. Aber Jesus redet da zu seinen Jüngern. Und der Kontext ist, am anderen Tag wird er gefangen genommen. Und er weiß es. Und er ist in seinem Dienst, in seinen 3 Jahren, wo er da unterwegs war, jetzt mit den Jüngern, ist er ständig abgelehnt worden. Und gerade wenn das Johannes-Evangelium liest, Jesus verzweifelt und sagt, oh, wenn sie doch nur könnten erkennen, dass ich der Messias bin. Wenn sie es nur könnten erkennen. Und er wird ständig abgelehnt. Und einmal sagt er sogar zu den Jüngern, sagt, ey, und alle verlassen mich, wollt ihr mich jetzt auch noch verlassen? Und Petrus sagt, nein, du allein hast Wort vom ewigen Leben. Aber wir müssen sehen, der Jesus, der hier redet, der ist nicht, der hat keine Motivationsrede. Lass uns alle eins sein. Jawohl, in der Einheit können wir es schaffen. Der Jesus, der hier redet, der redet zu seinen 12 Männern, zu einer kleinen Schar von Männern, von Jüngern, die er ausgebildet hat, wo er die Hoffnung und das Gebet hat, dass wenigstens die noch machen. Verstehst du? In einem absolut feindlichen Umfeld. Der Messias wird da jetzt bald umgebracht. Er wird das Kreuz genagelt. Er wird vernichtet, zerstört. Der Feind denkt, er könnte triumphieren. Und in dieser Situation redet Jesus zu seinen Jüngern und erklärt ihnen, was er sich wünscht für sie. Eine kleine Schar. Er sagt sogar, ich bitte nicht, dass der Vater euch aus dieser bösen Welt rausnimmt. Böse steht nicht. Aus dieser Welt rausnimmt. Sondern ich bitte, dass er euch Kraft gibt, dass ihr könnt bestehen. Okay, lasst es uns anschauen. Ich bitte aber nicht für diese allein, sagt Jesus für seine Jünger. Er redet mit seinem Vater. Sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus hat die 12 Jünger angeschaut und er hat ihnen schon gesehen, dass die werden aufgehen. Dass die werden Frucht bringen, dass das, was Jesus ihnen gelernt hat, tatsächlich wird funktionieren und dass wiederum Menschen gerettet werden und an den Sohn Gottes werden glauben. Und die hat er auch schon im Gebet, also wir sind eine Frucht von den ersten 12 Jüngerleuten. Irgendwie. Also schlussendlich auf Jesus, aber gleich ungefähr. Vielleicht nicht gerade alle auf die 12, vielleicht auf die 70 oder auf die 200. Aber wir gehen zurück auf eine kleine Schar. Auf eine kleine Schar von Männern und Frauen, die Jesus von Herzen geliebt haben. Auf eine ganz kleine Schar. Und darum bist du heute da. Und für die hat Jesus schon gebetet. Ich bitte dich aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass du in uns, auch dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also wenn du irgendwie ein junger Mensch bist, ein Teenager oder gerade frisch zum Glauben gekommen bist, so Vers habe ich immer überlesen. Da ist mir trümmelig geworden, da bin ich gar nicht rausgekommen. Was meint er? Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir und sie in uns, so wie ein Wollknäuel, wo nicht mehr rauskommst. Man muss es wirklich auf sich wirken lassen. Aber Jesus war ja eins mit dem Vater. Er war eins mit dem Vater. Und das Mass, das er sich wünscht, dass wir eins sind, untereinander, ist wie der dreieinige Gott in sich selber. Stell dir mal vor. Der dreieinige Gott in sich selber, die haben nie Unstimmigkeiten, nichts, gar nichts. Das ist die Harmonie pur. Also es ist wirklich ein höheres Maß. Und so sollen wir eins sein in ihm. Und wie man es für lange sagt, es geht doppelt. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Das ist die Herrlichkeit, die Glory. Auf das sie eins seien. Gleich wie wir eins sind. Also die Herrlichkeit Gottes hat viel mit Einheit zu tun. Wenn du die Herrlichkeit hast und du hast die Herrlichkeit von Gott und du hast die Herrlichkeit von Gott, dann eint dich das. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Um das geht es Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen und mir ist das mal so bewusst worden, als ich den Marcel mal predigen gehört habe über das Johannesevangelium, wie Jesus in der Defensive steht, schon fast verzweifelt, ringt er darum und sagt, wenn sie doch nur könnten erkennen, dass der Vater gut ist. Wenn doch die Welt nur könnte erkennen, dass Gott gut ist. Wenn doch die Welt nur könnte erkennen, dass Jesus ein Freund ist. Dass es Fun macht, mit ihm unterwegs zu sein. Dass er für dich ist. Dass er dir nichts wegnimmt, was nicht gut für dich ist. Dass er dir alles gibt, was gut für dich ist, wenn die Welt nur erkennen könnte, dass Gott für den Mensch ist. Und genau das passiert, wenn die Jünger eins sind. Die Qualität von Einheit ist absolut unmöglich menschlich. Einverstanden? So wie Jesus im Vater ist, der Vater Jesus, sollen wir in ihnen sein und durch das werden wir eins. Aber tun wir uns erinnern, was sind denn Verheißungen? Was immer du willst und übereinkommst mit einem zweiten Jünger, das wirst du empfangen. Das ist gewaltig. Die Welt wird automatisch erkennen, dass Jesus Christus der Messias ist. Du musst nichts machen, es ist wie beim Aprikosenbaum. Du sitzt im Garten mit Freunden zusammen, geniesst es und der Aprikosenbaum wächst automatisch. So ist das Reich Gottes und das Klima ist uns anvertraut. Durch den Vater im Himmel. Wow. Lass uns anschauen, wie denn die Qualität ist von der göttlichen Einheit. Ein bisschen haben wir schon gehört. Wir gehen nochmal in die gleiche Bibelstelle rein. Ich schlage mal auf, Matthäus 18. Matthäus 18. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll es ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Was für ein mutiges Wort. Das ist unglaublich. Nochmal lesen. Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll es ihnen zuteil werden. Sagt Jesus Christus, original. Wer will nicht so einen Freund haben? Wer will nicht so einen Freund haben, der dir alles Ermögliche tut? Gewaltig. Jetzt, manchmal kann man ja mit einfachen Mitteln kann man ja ein bisschen entschlüsseln, was denn die Wörter alles heissen. Symphonie. Also wenn du mit jemandem eine Symphonie hast, in irgendeiner Sache, dann wird der Vater im Himmel dir das gewähren. Gewaltig, oder? Jetzt stell dir mal vor, du nimmst irgendjemanden, der dir nahe ist. Kollege, Freund, Brüder, Schwester, Ehepaar. Ehepartner. Und stell dir mal vor, du bist ein Orchester. Du stehst für ein ganzes Orchester. Vom Triangel bis zum Posaune, alles ist da. Erste Giga, zweite Giga, dritte Giga, vierte Giga, fünfte Giga, Kontrabass, alles ist da. Und du bist ein Orchester. Okay, und das tönt recht gut, wenn du dein Orchester passt, oder? Und stell dir mal vor, dein Bruder, deine Schwester, wo du beten willst, ist auch ein Orchester. Auch wieder alles. Erste Giga, zweite Giga, dritte Giga, vierte Giga, Kontrabass, Posaune, Tambourin, Triangel, alles ist vorhanden. Und jetzt habe ich mir so gedacht, jetzt müssten die beiden Orchester, die müssen sich jetzt verschmelzen zu einer Symphonie. Dann hast du Einheit. Das bedeutet, dass die Einheit, wo die Verheißungen darauf hängen, nicht eine gleiche Meinung, nicht ein gleiches Anliegen ist. Menschen können sich eins machen für die verrücktesten Sachen. Sie können sich für Sachen eins machen und sie können sich gegen Sachen eins machen. Aber die Einheit, die Gott meint, ist geistgewirkt vom Vater, weil Jesus betet den Vater im Himmel. Vater, mach du sie eins. Mach du sie eins. Das bedeutet, ein Herz und eine Seele. Apostelgeschichte 4,32. Das bringt es vielleicht schon noch ein bisschen mehr auf den Punkt, oder? Es ist nicht einfach, ja, ich bin auch der Meinung, der Louis sollte unbedingt ein neues Auto haben. Findest du nicht auch, mal, doch, ich bin auch dafür, machen wir uns eins, es wird nicht funktionieren. Leute, es geht tiefer. Es geht tiefer. Und wie tief das alles geht, schauen wir im 1. Korinther an. Da kommen wir jetzt eben zum Paulus, wo die Wort von Jesus nochmal in den Kontext von der Gemeinde stellt, wo am vordersten Front war und eben Probleme von der Uneinheit hatte, Spaltungen. Und dann sagt er da in 10, 1,10, 1. Korinther, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden. Ja, sollen jetzt alle gleich reden? Irgendwie schon, oder? Aber was heisst das? Wie sollen sie gleich reden? Sollen alle die gleichen Wortschätze brauchen? Letztes hat mir jemand gesagt, es war in einer Gemeinde und dort beten alle gleich in der Zunge. Alle beten gleich in der Zunge. Wie wahrscheinlich der Worshipleiter oder irgendjemand. Ist das gemeint? Nein. Aber er sagt doch, du musst am Reden erkennen, dass die eins sind. Natürlich keine Spaltungen, oder? Ist klar, nicht zulassen. Und dann vollkommen zusammengefügt sagt, vollkommen zusammengefügt, oder? Wenn man etwas zusammenfügen muss, dann ist es etwas, das noch nicht zusammen ist. Oder? Wenn wir jetzt so umeinander schauen und da rein schauen, in die Church rein schauen, Power Team überall rein schauen, teils sind Sachen schon zusammengefügt und du merkst es, oder? Wir haben das Zeugnis vorher vom Evangelium verkünden. Die sind eins, die sind zusammengefügt. Andere Sachen sind noch nicht zusammengefügt. Und Gott will, dass wir vollkommen zusammengefügt sind. Amen. Durch den Geist Gottes. So gewaltig. Keine Spaltung, ist klar. Und in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung, Leute. Ist das nicht ein bisschen Brainwash? Heisst das jetzt, dass jeder gleich abstimmt? Was bedeutet das? Auf jeden Fall, du merkst, dass Einheit geht sehr, sehr tief. Es hat auch mit deiner Seele zu tun. Es hat auch mit deinem Denken zu tun, mit deinem Fühlen, mit deiner Emotion. Es ist nicht eine sachliche Angelegenheit, dass du sachlich übereinkommst, sondern es ist eine Symphonie von dir als Mensch, Körper, Geist und Seele, alles, was in dir innen ist, in einer Harmonie mit einem weiteren Orchester, sozusagen. Zwei Orchester, die eins werden. Und das kann nur der Vater im Himmel machen. Amen. Aber es ist möglich, Leute. Und ich bin sicher, einige von uns haben das erlebt, schon öfters. Andere leben sogar zum grössten Teil schon in dem hinein. Aber als Lieb Christi, als Church, ist das für uns Neuland. Es ist Neuland, weil wir auch eine andere Sicht von Einheit haben. Für die meisten bedeutet Einheit irgendwie Konsens im kleinsten gemeinsamen Nenner und grosszügig in anderen Sachen. Weit gefehlt, Leute. Einheit kann nur der Vater im Himmel wirken und es bedeutet eine Symphonie. Da brauchst du keine Toleranz und keine Grosszügigkeit. Alles, was du brauchst, ist die Liebe vom Vater. Zum Vater, zu Jesus, zueinander, zu dir. Und dann kommt eine Einheit rein. Und das möchte ich erleben mit euch. Ich will das erleben im Gebet. Das ist meine Vision. Ich sehe das immer vor Augen, wie sich der Raum füllt. Starten mal an der NOP. Frauen und Männer kommen zusammen. Einheitsfähige Frauen und Männer, Jünger von Jesus, die zusammenkommen, durch den Geist Gottes geeint. Und sie können sich eins machen. Und was immer sie beten, es wird passieren. Wow. Wie im Himmel, so auf Erden. Jesus redet zu seinen Jüngern. Und er betet für seine Jünger. Das ist mega wichtig. Nur Jünger können eins sein. Nur Jünger können Einheit haben. Das kann jetzt die einen wieder aufregen. Gottesdienstbesuch, no chance. Mit was willst du dich eins machen? It's no chance. Wisst ihr, Christen haben gedacht, das habe ich gelesen, wir sind so wenig und wir sind so schwach, wir müssen uns mit allen eins machen. Wir können es uns nicht leisten, dass wir Grabenkämpfe haben untereinander. Wir müssen uns eins machen. Was für ein gutes Wort, stimmt's? Zeitgeist lässt grüssen. Wenn das so wäre, hätte Paulus keinen einzigen Brief schreiben müssen. Weil er hat einfach gesagt, Leute, ist super, dass wir ihr Lehre bei uns haben. Wir sind sehr tolerant. Lass uns einfach wachsen und eins sein. Gnostiker, herzlich willkommen. Alle, die das Gesetz wieder einführen wollen, we love you. Und so weiter. Aber es ist nicht so. Nur Jünger können eins sein. Jünger von Jesus. Daher, liebe Church, müssen wir uns wieder mal Gedanken darüber machen, was denn ein Jünger ist. Amen. Are you ready? Da haben wir Jesus nochmal, wie er zum Vater betet, für seine Jünger. Jetzt, wenn du herausfinden willst, was ein Jünger ist, dann kannst du nicht einfach auf den HJ hören, was seine 5 Disziplinen sind. Richtig? Sondern was musst du machen? Du musst in die Bibel gehen. Und hoffen wir, dass seine 5 Disziplinen in der Bibel stehen. Dann ist wieder gut. Wenn es nicht so ist, kick it. Einverstanden? Aber wenn es so ist, reg dich nicht auf, dass es so ist. Weil auch ich kann die Bibel lesen und auch ich kann Sachen herausfinden, die relativ eindeutig sind. Bang! Wenn du herausfinden willst, was ein Jünger ist, und Leute, das ist wirklich der absolute Schlüssel. Das ist der absolute Schlüssel, wenn wir das Reich Gottes auf dem Herz haben. Wenn wir sehen, wie Seelen Menschen gerettet werden, müssen wir verstehen, was ein Jünger ist und was die Aufgabe eines Jüngers ist. Und wir müssen uns verabschieden von allen christlichen Konzepten, die nicht mit dem übereinstimmen. Und ich lade wirklich euch alle ein, die sagen, das kann doch nicht wahr sein. Zeigt es mir in der Bibel. Zeigt es mir in der Bibel. Und wenn du recht hast, dann schließe ich mich dir an und werde in Zukunft dein Evangelium predigen. Und wenn es so stimmt, dann werde ich in Zukunft das Evangelium predigen. Also, lass es uns anschauen. Wenn wir herausfinden wollen, was ein Jünger ist, müssen wir auf Jesus zurückgehen. Und wir müssen herausfinden, was er seinen Jüngern gelehrt hat. Und Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat 30 Jahre gelebt. Wir haben relativ wenig Bericht, was in dieser Zeit passiert ist, aber einige Sachen wissen wir. Und dann war der Moment, Jesus ist in den Dienst hineingekommen. Er ist getauft worden. Er ist versucht worden vom Satan in der Wüste. Er war siegreich in allen Dingen. Und dann hat er angefangen, Jünger berufen. Jünger, Leute, Jünger, keine Christen, keine Gottesdienstbesucher, kein irgendetwas Christliches, keine Katholiken, keine Reformierte, keine City-Churchler und keine gar nichts. Sondern er hat Jünger berufen. Männer und Frauen, die von ihm wollen lernen, die wollen werden wie der Meister. Nur um das geht es. Ein Rabbi gibt alles weiter, damit seine Schüler werden wie er. Das hat er immer gesagt. Und darum hat er sie zu sich gerufen, damit sie erstens bei ihm sein sollten, bei Jesus sein sollten. Zweitens, dass sie verkünden, das Reich Gottes. Drittens sollen sie Kranken heilen, Dämonen austreiben. Und das hat er seinen Jüngern gelehrt. Das ist die kürzeste Zusammenfassung, die ich in der Bibel gefunden habe. Jetzt meine Frage. Was ist denn mit der Bergpredigt? Haben wir die da vergessen? Haben wir die Bergpredigt vergessen? Nein? Wo ist sie? Im Eis, oder? Genau. Haben wir Barmherzigkeit vergessen? Nein. Nein, ist auch im Eis. Haben wir die Früchte vom Geist vergessen, wo Jesus gar nicht darüber gelehrt hat? Aber gleich. Nein, haben wir auch nicht vergessen. Es ist alles im Eis. Leute, das ist das Wichtigste. Bei Jesus sein. Bei Jesus sein. Oder? Wer bei Jesus ist, der wird wie Jesus. Alle Lehren, alles, was Jesus über die Welt, über das menschliche Wesen, über das Zusammensein, über das Leben mit Gott, über das Reich Gottes, über sich selber und über das Zusammenleben gelehrt hat, das hat er den Jüngern vorgelebt, in Wort und Tat. Er hat nicht nur vorgelebt, er hat sie auch darüber gelehrt, in vielen, vielen Gleichnissen. Und das haben sie reingezogen, weil sie bei ihm waren, Leute. Bei ihm sie. Bei Jesus sie. Dort fängt alles an. Und dann, wenn du bei Jesus bist und seine Lehre in dir lebt, sein Wesen in dir ist, wie der Paulus sagt, Christus in mir. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wenn das passiert, dann ist doch genau wie das nächste Wort von Jesus, das in Kraft tritt, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Du kannst ja gar nicht mehr anders als verkündigen. Und go and preach the gospel. Verkündige das Reich Gottes in der ganzen Herrlichkeit und Fülle. Amen. Weil du beim Meister gewesen bist, weil du bei ihm mit der Lehre bist, weil du bei ihm bist, weil du ihn kennst, weil du von ihm gelehrt hast, gehst du raus und verkündigst. Und wenn du das Evangelium verkündigst, dann kommst du auf viele, viele, viele bedürftige Menschen. Und dann, was kannst du machen? Du kannst sie heilen im Namen Jesus Christus, wenn dir das Jesus gelernt hat. Wenn du von ihm abgeschaut hast, wenn du seinen Auftrag verstanden hast, wirst du den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und du wirst Dämonen austreiben. Amen. Ist das ein Jünger, ja oder nein? Ist Jesus für irgendetwas anderes gekommen? Nein! Können wir das wirklich auch in unser Herz reinlassen? Ob wir dort sind oder nicht, spielt kein Ruggel. In die richtige Richtung schauen, ist der erste Schritt. Und nicht etwas verteidigen, das nie wird Frucht bringen. Sondern kämpfen wir für das, was fruchtbar ist. Tun wir es nicht an unserer eigenen Kraft messen, sondern an der Kraft Gottes. Schau, und das hat Jesus seinen Jüngern gelehrt. Und für das ist auch die City Church da. Jemand hat gesagt, die City Church ist eine Jüngerschaftsschule. Ist ja gar keine Kirche. Wow, so ein schönes Kompliment habe ich eigentlich noch gar noch nie gehört. Einer hat geklatscht, danke. Ist wie der zurückkommt, gut Danke sagen. Nein, Spass beiseite. Nein, wenn dann Kirche keine Jünger ausbildet, wer macht es dann übrigens? Die Jüngerschaftsschule. Okay, dann sollten wir uns aber alle anmelden. Weil Jesus hat nämlich Jünger berufen. Also sind wir dankbar, dass wir in einer Church sind, die Disciples macht. Sind wir dankbar, dass wir in der Kinderschule sind, dass wir lernen können aus unseren Fehlern, aus unseren Erfolg. Aber sind wir dankbar, dass wir auf dem Kurs sind. Amen. Also ich bin dankbar. Sehr. Schau, das ist der erste Teil. Zweitens, Jesus ist auferstanden. Dann ist eben der Tod gekommen. Dann ist die Rede gekommen. Jesus ist verhaftet worden, gestorben. Kreuz, auferstanden. Und dann hat er noch kurze Zeit gehabt mit seinen Jüngern. Und dann hat er ihnen den Auftrag gegeben. Und sein Auftrag hat geläutet, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Und helft sie natürlich auf den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Und das ist ganz kurz zusammengefasst die Beschreibung vom Jünger im Neuen Testament. Erstens, ein Jünger ist bei Jesus, beinhaltet das ganze Wesen von Jesus Christus annehmen, alle Lehren, alles, was Jesus je gelehrt hat, haben die Jünger von ihm bekommen. Zweitens, aus dem heraus fängst du an zu verkündigen. Drittens, aus dem heraus hast du Autorität, kranke heilende Dämonen auszutreiben. Und dann ist natürlich wichtig, Jesus ist gekommen und er hat sein Leben gelassen für dich. Du bist erkauft mit dem kostbaren Blut von Jesus und ich auch. Und es ist eigentlich, der Preis ist gezahlt. Der ist gezahlt. Und wie viele Seelen das reinkommen, wie viele Menschen das gerettet werden, wie viele Familien, wie viele Kinder, wie viele alte Menschen das gerettet werden, das hängt von seinen Jüngern ab. Ob sie den Auftrag anpacken oder nicht. Hängt natürlich auch von Gott ab, aber den Auftrag hat er uns gegeben, Leute. Wir sind seine Jünger. Also es ist mega wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus zu seinen Jüngern redet. Und da ist die Einheit dann schon um einiges einfacher. Das werden wir anschauen in der nächsten Woche. Weil wenn du im gleichen Auftrag stehst, wirst du schnell eins werden. Ich höre ab und zu Leute, die sagen, aber Hans-Jörg, Jesus hat doch nur einmal gebetet für die Kranken. Oder müsst ihr immer so schreien, wenn ihr einen Dämon austreibt? Oder warum? Das sind alles ernst gemeinte, gute Fragen. Aber meistens von Leuten, die es noch nie gemacht haben. Wenn du nämlich selber anfängst anpacken, dann fängst du an Erfahrungen zu machen. Das ist ja gar nicht so einfach. Irgendetwas stimmt da nicht. Entweder bei mir oder bei Gott. Nein, wahrscheinlich bei mir. Okay, ich bin jünger, ich will lernen. Du machst Erfahrungen. Und dann wirst du plötzlich grosszügig, wenn der andere schreit nebendran und der dritte fünfmal betet. Hauptsächlich wird geheilt. Hauptsächlich wir wachsen. Und darum ist es so wichtig, dass du verstehst, er hat zu Jüngern geredet und nicht zu Zuschauern und nicht zu Gottesdienstbesuchern und nicht zu irgendwelchen religiösen Fanatikern, sondern zu Mann und Frau, die sein Leben abgeleitet haben, dass wieder neue Jünger entstehen, Generationen von Disciples. Leute, das ist das Ende der Religion, glauben es. Es wird vielen nicht gefallen, aber für das ist Jesus gekommen. Nicht, um dein Leben ein bisschen zu verzieren mit Zuckerguss, da noch etwas besser, dort noch etwas schöner, da noch etwas Intimität mit Gott und da noch irgendein schönes Erlebnis. Nein! Er ist gekommen, dass die Seelen zurückgewonnen werden für das Reich Gottes, weil die Ewigkeit wird lang sein, Leute. Das sind 70, 80 Jahre, die wir hier haben. Was wollen wir denn machen? Jünger wollen wir machen. Jesus hat 3 Jahre gegeben und er hat alles investiert. Und was hast du, was habe ich? Wir haben ein Leben und das wollen wir geben. Und in dem Entscheid, wie du siehst, wird Einheit möglich sein. Und es wird ganz einfach. Halleluja. Nur für uns als Church noch etwas Kleines, was dann eher in den nächsten Wochen wichtig ist. Wenn wir die 5 Disziplinen gegeneinander ausspielen, haben wir keine Einheit mehr. Und das habe ich nämlich beobachtet. Die einen sagen, oh, wir müssen auf die Straße gehen. Die anderen sagen, ah, wir müssen zuerst bei Jesus sein. Die dritten sagen, ja, ich habe noch nie einen Dämon austreiben. Die vierten sagen, ja, musst du mal einen Jünger machen. Leute, das ist eine Progression, das hängt alles zusammen. Die 5 kannst du nicht gegeneinander ausspielen. Sondern Jesus hat sie gelehrt und es ist Schritt für Schritt und es kommt immer wieder und es geht immer tiefer. Und wenn wir das verstehen und in dem hinein sind, dann werden wir einander wertschätzen und lieben. Und wir haben Freude am Bruder, der das erste Mal einen Kranken heilt. Und wir haben Freude an dieser Person, die endlich die Identität von Gott erkennt. Und wir haben Freude an dem, der endlich mal einen Toten können auferwecken. Oh, hoffentlich bin ich's. Vielleicht hat auch jemand von euch schon mal einen Toten auferweckt. Leute, seht ihr, erst im Auftrag hast du eigentlich die richtige Sicht zum Einswerden. Ich komme zum Fazit. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Einheit für uns, für dich in deiner Family, Frauen, Männer, Kinder, Freunde, Powerteams. Wenn du mit deinen Leuten einen gemeinsamen Freund hast. Wir haben zusammen einen gemeinsamen Freund. Unser Jesus. Und so wie wir den Marcel heute geehrt haben für seinen Geburi, ja, das war ein Ziel, oder? Man hat ihm eine Freude machen. 2, 3 Leute haben sich zusammengetan, ein Kärtchen geschrieben worden, ein kleiner Cake gebacken worden, Kerzchen gezogen, der Band hat gesagt, einen Song anspielen. Und jeder, der da beteiligt war, hat doch nur ein Ziel gehabt, nämlich was? An Marcel eine Freude machen, oder? Und wenn wir alle so unterwegs sind, sagen, das ist unser gemeinsamer Freund Jesus. Und wir wollen ihn erfreuen und ihm dienen. Alles, was ich mache, soll Jesus erfreuen. Und wenn du das auch so machst, alles, was du machst, soll Jesus erfreuen. Wir wollen zusammen ihm dienen. Und sein Wille ist mein Wille. Dann sind wir alle auf Jesus ausgerichtet. Und wir sind so beschäftigt, um unserem Gott zu dienen, um unserem Jesus zu dienen. Wie Maria dort, weisst du, wo angehöckelt ist. Oder wie die Frau, die einen Füße gewaschen hat. Wie der Johannes, der zu ihm an die Brust gelegen ist, der ganz nahe gewesen sein. Wenn wir alle das Beste für Jesus machen wollen, wie die eine alte Frau, die ihm ein Schälchen Wasser gebracht hat, wenn wir all unserem Jesus dienen, dann sind wir eine Gruppe von Freunden, die den gleichen Freund hat. Und für uns alle gilt, wir wollen das tun, was Jesus uns gebietet. Und in dem Sinne wird Einheit sehr, sehr möglich und sehr, sehr nah. Halleluja. Glory, glory. Wir sehen, göttliche Einheit extrem kraftvoll. Und für mich auch wirklich nochmal ein Anlass, um meine Beziehungen, die ich habe, wirklich auch in dem Licht von dieser Einheit zu sehen und nutzen. Ich habe so viele schöne, wunderschöne Beziehungen, Freunde, Familie etc., Geschwister. Absolut genial. Aber der Aspekt der Einheit wirklich reinziehen und sagen, hey, jetzt gehen wir zusammen auf diese Verheißungen los. Da ist bei mir sicher noch Potenzial. Und das ist auch der Challenge, den ich dir mitgeben will. Mit wem sollst du als nächstes eins werden? Was bedeutet das für deine Familie? Was bedeutet das für deine Kleingruppe? Eins werden, so wie es der Vater, so wie es Jesus der Vater gebeten hat. Und lass uns das mitnehmen und vor Gott bringen. Und wenn es irgendwo kleine Einheitsherden gibt, dann hat das plötzlich eine riesen Auswirkung. Weil Einheit ist extrem anziehend. Ich beobachte das immer wieder. Wo zwei sich gern haben, wo Freundschaft ist, kommt bald ein Dritter dazu, weil er das auch gern hat, kommt ein Vierter, kommt ein Fünfter dazu. Und so wird Einheit passieren. Da wird das Ehepaar eins, da wird das Powerteam eins, da wird das Haus eins, da werden zwei Freunde eins, da wird die Familie eins. Und sie werden eins, weil es Jesus gebetet hat und die Voraussetzung ist da. Und in dem Sinne fangen wir als Jünger an laufen und tun zusammen als Jünger das Werk von einem Jünger, damit Jesus verherrlicht wird. Ich habe einen Vers, eine Passage ausgelassen, die ich jetzt zum Abschluss lesen möchte, Johannes 15, wo Jesus das nochmal so gut auf den Punkt bringt. Er sagt da, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Einmal mehr. Gleiche Situation, andere Worte. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Leute, Frucht bringen. Glaub nicht, das sei Geduld oder Keuschheit oder sonst irgendetwas. Weißt du, wieso nicht? Das ist bei Jesus, das ist der Anfang, Leute. Liebe, Geduld, alles das. Ohne das geht es nicht. Was ist denn die Frucht da? Ein Disciple, ein Jünger. Klar hat Jesus sein Leben hingegeben, dass du geduldiger wirst und keuscher wirst und liebevoller wirst. Aber das rettet noch keine Seele. Das müssen wir uns einfach mal bewusst werden. Frucht ist ein Jünger. Wenn er da von viel Frucht redet, dann jubelt er nicht, wenn wir alle von 3 auf 9 geduldiger werden und so im Himmel kommen. Wir sind jetzt super geduldig geworden. Danke, Jesus, sein Blut hat gewirkt. Verstehst du den Punkt? Das ist so wichtig. Viel Frucht bringen heisst Generation von Leben. Ströme von lebendigem Wasser, die für dich rausfließen. Viel Frucht. Gleich wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Mega, mega stark. Mega, mega stark. Und da sagt er eben auch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Halleluja. Also, jetzt kommen wir hier mal zu einem Komma. Und jeder hat die Möglichkeit, seine Vision von Einheit abzugleichen mit dem Wort Gottes. Sein Bild von Jünger, von Berufung abzugleichen. Und wir können zusammen das Abendmahl nehmen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in seinem Namen. Liebe Church, wenn wir das verstanden haben, dass wir wiederhergestellt, gereinigt, neu gemacht worden sind, damit wir hingehen und wollen Frucht bringen, dann werden wir einheitsfähig. Dann wirst du einheitsfähig werden durch den Vater, durch den Geist, durch das, was Jesus gebetet hat. Und das ist mein ganz grosser Wunsch, dass Jesus als Ziel kommt mit uns. Und das wird nicht passieren, indem wir noch ein bisschen liebevoller, ein bisschen toleranter dort sind und dort ein bisschen weniger hinten rumreden, das haben wir jetzt hinter uns. Sondern es geht darum, dass wir uns eins machen im Auftrag für Christus und uns aufmachen, um den Vater im Himmel zu verherrlichen, indem wir Jünger machen. Wie gesagt, das Abendmahl ist offen. Bedient euch. Geniessen die Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich bin berührt sehr, sehr, dass Jesus für uns betet hat, dass wir eins sind. Und wenn er das betet hat, dann wird das auch passieren. Und danke einfach auch für die Sicht von, was ein Jünger ist, Jesus. Dass du uns das so klar und deutlich dargelegt hast. Herr, und wir tun auch Buße, dass es so korrumpiert ist und dass wir, dass deine Nachfolger sich einfach Sonntag für Sonntag in Kirchen versammeln und sich im Alltag durch die Woche strugglen und versuchen, das Beste zu leben haben und sich Mühe geben, dir nachzufolgen und dort ein bisschen Fortschritt machen und da ein bisschen Fortschritt machen. Wir lassen das hinter uns im Namen Jesus. Wir wollen Disciple machen, wir wollen Jünger machen. Wir wollen bei dir sein, gefüllt mit dem Heiligen Geist und ausbrechen und durchbrechen und die Welt erreichen mit dem Evangelium, mit der Liebe. Halleluja. Und ich sprich das aus, jeder, der das will. Und ich sage es an von jeder Religiosität. Es muss zerstört werden, das Gedankengebäude in unseren westlichen Kirchen hinein. Es soll eine Mentalität von Jünger da sein, im Namen Jesus. Frauen und Männer. Ja, wo in deiner Kraft, in deiner Liebe umziehen und eine Person nach der anderen zum Jünger machen. Danke, Jesus. Gesegnet ist die Kirche, gesegnet ist der Leib Christi, gesegnet sind alle Jünger im Namen Jesus mit Einheit. Danke, Jesus. Amen, 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 Amen. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus.